Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie zuhören. TikTok ist für junge Leute das Medium und damit für die meisten auch Hauptinformationsquelle. Kein Fernsehen, keine Zeitung, kein Spiegel Online, kein Radio. Nein, TikTok. Doch viele nutzen TikTok nicht reflektiert, lassen sich von einem Video zum anderen leiten. Umso wichtiger ist es, frühzeitig Medienkompetenz zu vermitteln. Denn Deepfakes, Fake News, Rechtsextremismus und Verschwörungserzählungen, all das ist präsent auf der Plattform und zwar extrem. Doch TikTok kann auch ein Medium zum Lernen und zur Weiterbildung und Weiterentwicklung sein. Auch immer mehr Lehrende, Zeitzeugen und demokratische Politiker sind inzwischen dort präsent. Wir wollen uns heute mit dem TikTok-Konsum junger Menschen beschäftigen und zwar gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Was kann Schule, was kann eine gute Medienbildung hier erreichen? Wie sollten Eltern mit dem TikTok-Konsum ihrer Kinder umgehen? Wie lässt sich die Plattform auch produktiv nutzen und wie schaffen es demokratische, hilfreiche Inhalte zu Präsenz auf der Plattform? Das alles bis 15 Uhr hier bei Campus und Karriere. Junge Menschen haben immer bestimmte soziale Medien früher und verstärkter genutzt als ältere. Egal ob Facebook, Insta oder fast schon vergessen Snapchat. Aber kein anderes war bislang so erfolgreich und so prägend wie TikTok. Warum das so ist und wie Schule, wie Eltern, aber auch junge Leute selbst damit umgehen sollten, das wollen wir heute bei Campus und Karriere diskutieren. Und zwar unter anderem mit Nina Kolleck. Sie ist Politologin und Bildungsforscherin an der Uni Potsdam und sie beschäftigt sich seit längerem mit den Gefahren und dem Potenzial der Plattform. Hallo, Frau Kolleck.
Hallo, Herr Götzke. Vielen Dank für die Einladung.
Frau Kolleck, wann ist Ihnen klar geworden, TikTok hat als Plattform eine neue Qualität, gerade auch für junge Leute?
Puh, wann ist eine gute Frage. Eigentlich ist schon lange klar. Es gibt auf jeden Fall sehr große Hürden, TikTok in die Forschung mit zu integrieren, weil es da auch sehr viele Vorbehalte gibt. Sowohl unter WissenschaftlerInnen, die meinen, es sei keine seriöse Quelle, als auch unter JugendforscherInnen, aber auch bei den Drittmittelinstitutionen, die öfter mal Vorbehalte haben, wenn es um Forschung mit TikTok-Daten geht. Aber klar geworden ist mir das schon vor vielen Jahren. Dadurch, dass wir es eben sehen in der Jugendforschung, dass junge Menschen sich bei ihrem dass junge Menschen sich bei der Suche nach Informationen, auch politischen Informationen, vor allem eben auch auf TikTok stützen.
Warum ist der Algorithmus so anders, so viel besser und vielleicht auch gefährlicher als bei anderen sozialen Medien, anderen Plattformen?
Bei anderen Online-Plattformen ist es so, dass vor allem Informationen gezeigt werden aus den eigenen Kreisen. Also wem man folgt beispielsweise oder den eigenen Freunden. Bei TikTok ist es so, dass es die sogenannte For You-Page gibt. Das heißt, die ist individuell zugeschnitten. Das heißt, TikTok analysiert, wofür sich Individuen interessieren und zeigt dann davon mehr, lässt aber immer mal wieder auch andere Informationen dazwischen spielen. Das heißt, man bekommt ganz viel ungefiltertes Material und zwischendrin immer auch mal wieder Verschwörungserzählungen und Falschinformationen. Und zumal sind es immer so ganz kurze Videos, die sehr viele Emotionen hervorrufen. Man sieht auch beispielsweise, dass der Konsum von TikTok bei jungen Menschen Dopamin aussetzt. Das heißt, sie bekommen Glücksgefühle, wenn sie diese Videos schauen. Und gefährlich ist es, weil dann eben beispielsweise so Videos zu Schminktipps gezeigt werden oder Tanzchallenges etc. und dann zwischendrin immer mal wieder so politische Informationen einfließen, die dann auf eine ganz vertrauensvolle Art und Weise daherkommen, aber oft eben auch falsche Informationen sind.
Das scheint ja ein Markenzeichen zu sein, auf das wir gleich später auch nochmal eingehen. Ich möchte noch einen weiteren Gast mit uns in unsere Runde nehmen. Mehmet Can, er ist Politik- und Geschichtslehrer am Rütli-Campus in Berlin-Neukölln. Hallo, Herr Can.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Can, welche Rolle spielt TikTok im Leben, im Alltag Ihrer Schülerinnen und Schüler?
Ja, TikTok ist letztendlich seit einigen Jahren zu dem Leitmedium meiner Jugendlichen avanciert. Es gibt eigentlich keine andere Plattform, die in der Häufigkeit so sehr konsumiert wird, wie es tatsächlich TikTok gemacht wird. mittlerweile, also Snapchat spielt durchaus auch noch eine Rolle.
Ah, gibt's auch noch.
Aber es ist tatsächlich nahezu ausschließlich das Leitmedium, worüber die Jugendlichen unterhalten werden, worüber sie sich kreativ austoben können und worüber sie sich auch politisch bilden oder massiven Desinformationen ausgesetzt sind.
Also das ist tatsächlich ein Problem, diese Desinformation, die Sie dann halt auch gespiegelt bekommen als Lehrer.
Absolut. Es ist ja tatsächlich in der Form nicht gefiltert und wir wissen ja jetzt, in den letzten Wochen gab es ja auch durchaus Diskussionen, wo deutlich geworden ist, dass rechtspopulistische, rechtskonservative, rechtsextreme Kanäle schon über Jahre entsprechend diese Plattformen dominiert haben. Da gibt es jetzt mittlerweile eine entsprechende Sensibilität. Das haben die Jugendlichen natürlich schon im Vorfeld auch viel früher mitbekommen. Besonders deutlich wurde es auch nach dem 7. Oktober, wo man mit einer unglaublichen Welle an Antisemitismus konfrontiert war, die dazu geführt haben, dass jüdische Content-Creator innen vor großen Problemen standen und überflutet worden sind von Antisemitismus. Und das ist etwas, was massiv auf die Jugendlichen eingewirkt hat.
Mhm. Ebenfalls mit in unserer Runde ist Julian Palke. Er ist Bundestagsabgeordneter der Grünen im Europaausschuss und unter anderem ist er auch bei TikTok. Ich grüße Sie.
Hallo, Herr Götzke.
Herr Palke, Ihre Partei, Sie selbst sind ja noch nicht so lange auf der Plattform unterwegs mit Ihren politischen Inhalten. Warum haben Sie das Feld so lange der AfD überlassen?
Naja, ich bin schon selber ein bisschen länger da, aber in der Tat, ich glaube, das war ein Fehler, nicht nur der Grünen, sondern auch anderer demokratischer Parteien, dort nicht früher mehr aktiv zu sein. Gar nicht nur aus der Logik heraus, dass man, wie man jetzt immer sagt, dorthin muss, wo die jungen Menschen sind. Ich glaube, das ist am Ende zu Maßnahmen getrieben. Aber am Ende ist auch TikTok, genauso wie es Twitter vorher war oder auch Facebook oder andere Plattformen, ein Raum, in dem eben auch politischer Diskurs stattfindet. Mit anderen Mechanismen, mit anderen Wirkweisen, aber da gehören dann natürlich auch Parteien hin und sollen sich daran beteiligen und natürlich auch zur Meinungsfindung, zur Debatte beitragen. Und die AfD hat, glaube ich, auch durch die Funktionsweise der Plattform TikTok selber diesen Kanal sehr für sich genutzt, weil er eben mit dieser Zuspitzung sehr, sehr gut funktioniert und durch Ressentiments gegenüber TikTok, Datenschutz und andere Einfluss der chinesischen Regierung, haben sich andere Parteien dort, glaube ich, zu lange zurückgehalten. Und das muss natürlich jetzt auch ein Stück weit mit wieder aufgeholt werden.
Wie wollen Sie denn gegen diese ganzen rechtsextremen Verschwörungsinhalte, wir haben es ja gerade auch gehört, die erstmal über harmlosen Content rüberkommen zu den Kindern und Jugendlichen, jungen Menschen, wie wollen Sie dagegen halten? Haben Sie da schon eine Strategie?
Na, ich glaube, erstmal darf es nicht nur alleine um das Gegenhalten gehen. Denn dann, und das sieht man im Moment, und ich bin da selber auch nicht frei von, das muss ich auch ganz selbstkritisch sagen, gibt es ein sehr großes Abarbeiten und ein sehr in Zentrum stellen der AfD. Ich glaube, dass es aber auch dazu gehört, über das zu reden, was wir sinnvoll finden, was wir Grüne sinnvoll finden, was Sozialdemokraten und andere sinnvoll finden, und das eben dort auch stattfinden zu lassen, um am Ende eben auch auf eine gewisse Art und Weise wieder eine Parität herzustellen, aber natürlich auch, um einfach, genau wie wir vorher auch jeden anderen Raum genutzt haben, von der Boulevardzeitung über jedes Fernsehinterview oder eben Twitter oder andere Kanäle, eben natürlich auch dort mit in der Diskussion stattzufinden. Das muss, glaube ich, mehr eine Selbstverständlichkeit werden. Und ich glaube, wir müssen, das ist total sinnvoll, dass wir gerade diese Bewegung haben, Reclaim TikTok, aber ich glaube, wir müssen
wir
da
gleich
auch
noch mal drauf,
ein Stück weit auch wieder überwinden und das als eine neue Selbstverständlichkeit ansehen, dort stattzufinden.
Mhm. Mit in unserer Runde ist auch die TikTokerin Susanne Siegert. Sie arbeitet im Online-Marketing, aber ehrenamtlich privat postet sie bei TikTok über NS-Verbrechen und rechte Phänomene der Gegenwart. Ich grüße Sie.
Hallo, schön hier zu sein.
Frau Siegert, vielleicht können Sie uns erstmal erzählen, was Sie da genau machen.
Genau, ich veröffentliche auf TikTok Videos über Nazi-Verbrechen. Ich fokussiere mich gerne auf Opfergruppen, die vielleicht nicht so bekannt sind, Orte von NS-Verbrechen, die nicht so bekannt sind. Aber ich stelle immer wieder auch Bezüge her zur Gegenwart über rechte Symboliken, vielleicht auch rechte Sprache, die wir immer noch verwenden. Und ich veröffentliche da ungefähr so 3 bis 4 Videos die Woche. Ich arbeite viel mit Originalquellen, zeige viel Originaldokumente. Aber ich glaube, was Menschen irgendwie auch gerne an meinem Inhalt mögen, ist, dass ich auch immer ganz viel von mir reinbringe, meine Emotionen, meine Gedanken, auch bei der Recherche.
Hm. Ihre Videos haben bis zu 1,5 Millionen Follower oder Views vielmehr, eben nicht mit lustigen Inhalten. Wie haben Sie den TikTok-Algorithmus geknackt mit diesem ja sehr ernsthaften Content?
Ich glaube echt, es ist ein Vorurteil mittlerweile, dass immer noch viele Menschen haben, dass TikTok eben so eine lustige Tanz- und Schminkplattform, wir hatten es ja gerade schon gehört, ist. Das ist es nämlich absolut gar nicht.
Aber
und klar
auch.
Heißt es natürlich auf jeden Fall. Und ich glaube, man kann sich von diesen Inhalten aber ganz viel abschauen, weil natürlich gibt es eine Sprache, die TikTok irgendwie speziell macht, dass man einen Einstieg braucht, der Menschen sofort reinzieht, weil man hat wirklich literally 0,2 Sekunden, bis Menschen entscheiden, ich höre mir das jetzt an oder nicht. Also das sind schon so ein paar Kniffe, die man sich von solchen Seiten und solchen leichteren Themen auch anschauen kann. Aber dann funktionieren auch schwierige, sage ich jetzt mal, Themen, denn die Menschen dort, die sind nicht blöd, die sind auch sehr, sehr interessiert und die kann man auch sehr gut abholen.
Wie sind Sie denn selbst auf diese Idee gekommen, genau das zu tun dort bei TikTok? Und auch in diesem Umfang ist ja nicht gerade wenig, was Sie da posten.
Ja, ich bin aufgewachsen in Oberbayern. In der Gegend gab es ein Außenlager des KZ Dachau. Das war mir sehr, sehr lange nicht bekannt. Also ich war dort zum ersten Mal vor 4 Jahren, habe dann angefangen, auf Instagram erst darüber zu berichten. Und ein Jahr später habe ich dann zum ersten Mal auch mein Gesicht gezeigt, auch eben, was ich meinte, meine Emotionen mehr mit einfließen lassen. Und dann vor 1,5 Jahren gedacht, warum nicht auf TikTok, weil ich schon gerne auch junge Menschen erreichen möchte mit diesem Thema und auch junge Menschen auch motivieren möchte, selber zu recherchieren.
Frau Kolleck, warum und wie funktionieren auch solche Inhalte wie die von Frau Siegert auf TikTok? Also was können sich da auch vielleicht andere von abgucken?
Genau, ich würde mich da auf Frau Siegert anschließen, dass ganz viele junge Menschen eben auch ganz dezidiert suchen nach politischen Informationen. Und warum das der Fall ist, das liegt sicher daran, dass sich die junge Generation auch wirklich für politische Fragen und historische Fragen sehr stark interessiert. Das sehen wir auch im umgekehrten Fall bei Hoss und Hopf beispielsweise, die ja angeblich gelöscht wurden. Also deren Account wurde von TikTok gelöscht, aber die Videos sind immer noch seitdem extrem präsent und extrem virulent, auch mit noch viel mehr FollowerInnen-Zahlen. Und Likes. Hier sehen wir eben, dass über politische Sachverhalte mit Falschinformationen und Hetze aufgeklärt wird, oft sehr viel Menschenfeindlichkeit präsentiert wird. Vielen gelingt es, solche Aufmerksamkeit zu erlangen, wie jetzt beispielsweise auch Hoss und Hopf oder aber auch anderen positiven Beispielen, die eben sehr menschenfreundliche Inhalte zeigen. Vielen gelingt es, indem sie eben das mischen mit positiven Inhalten, beispielsweise zu Lifestyle oder zur Motivation oder zum Aufbau des Selbstbewusstseins und dann immer mal wieder dann auch politische Botschaften mit einfließen lassen. Genau, und andererseits aber auch, weil es ein Vorurteil ist, dass sich angeblich die junge Generation nicht für Politik interessiert. Das stimmt nicht. Ich denke, sie erfährt zu wenig über Politik. Das ist einfach ein ganz großer Bedarf, da mehr über Politik und über Geschichte zu erfahren in der jungen Generation. Und dieses Wissen, das suchen sie sich jetzt in Form von TikTok und kurzen Videos, das sie sonst anderweitig nach ihrem Gefühl eben nicht bekommen.
Herr
Oder objektiv zu wenig bekommen.
Herr Can, ist das auch das, was Sie von Ihren Schülerinnen und Schülern gespiegelt bekommen, dass die halt über ja vermeintlich lustige oder Lifestyle-Inhalte dann zu historischen, zu Verschwörungserzählungen kommen, zu rechtsextremen Inhalten, zu Propaganda?
Ja, das ist natürlich ein Stück weit auch der Algorithmus, der die Jugendlichen in bestimmte Sphären dann leitet. Dieser Algorithmus ist ja davon abhängig, was ich entsprechend teile, like, kommentiere oder aber auch Sachen, die gerade viral gehen. Das heißt, wenn wir Sachen wie Hoss und Hopf haben oder Hamas-Propaganda, die zum Beispiel unmittelbar nach dem 7. Oktober viral gegangen ist, dann ist das etwas, was über kurz oder lang dann auch bei unseren Jugendlichen und auch bei anderen Jugendlichen landet. Und je öfter man sich solche Videos anschaut, dann ist man halt in dieser Echokammer, in dieser Filterblase. Und das ist ja ein Problem, das wir auch schon von den anderen sozialen Medien kennen. Aber bei TikTok ist es aufgrund der Tatsache, wie der Algorithmus gestaltet ist, ja noch einnehmender, so dass das eine große Herausforderung bleibt.
Wie gehen Sie denn damit um, wenn Ihre Schüler Hamas-Propaganda dann ja in Ihrem Unterricht dann halt irgendwie wiedergeben? Also wenn das Thema ist sozusagen. Es ist ja nicht einfach für einen Lehrer, damit umzugehen.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass auch als das einzuordnen, was es ist, nämlich Propaganda und die Jugendlichen dabei zu begleiten, dass sie auch diese Videos entsprechend dekonstruieren können. Und das ist ja durchaus ein Phänomen, das nicht nur auf Schülerinnen und Schüler am Campus Rüttli entsprechend begrenzt ist, sondern dass diese terroristischen Gruppierungen es ja wirklich schaffen, ihre Kriegsführung auf den sozialen Plattformen weiter fortzuführen und da auch unglaublich präsent sind und eine hochprofessionelle Abteilung, wenn man so mit so will, haben, die ihren Krieg, ihre Angriffe entsprechend dann auch begleiten. Ein Beispiel will ich Ihnen ganz konkret nennen, und zwar, was sehr wirkmächtig war bei vielen Jugendlichen, die Bilder, die die Hamas selber lanciert hat, die Videos, die sie selber gepostet haben, wie sie zum Beispiel mit den Geiseln umgegangen sind. Und dann sieht man, wie angeblich gut man mit diesen Geiseln umgeht und wie sie befreit werden, wie sie freigelassen werden und wie sich diese Geiseln verabschieden. Also wirklich tolle Bilder, die im Widerspruch zu dem stehen, was hier eigentlich passiert ist, dass nämlich Menschen nach einem brutalen, genozidalen Massaker entführt worden sind und jetzt hier Gott sei Dank freigelassen werden konnten. Und hier natürlich das Gespräch mit den Jugendlichen zu suchen, wie glaubwürdig, wie realistisch ist das, verschiedene Perspektiven auch mit zu berücksichtigen, zum Beispiel Berichte von Überlebenden, die andere Sachen mitteilen über die Geiselhaft, wie es ihnen dort entsprechend ergangen ist. Wir haben mittlerweile ja unzählige Berichte über Folter und auch über sexuelle Belästigung und sexuelle Gewalt, die insbesondere Frauen dann widerfahren sind.
Ist das dann manchmal wie ein Kampf gegen Windmühlen? Das ist ja nur ein Beispiel, was Sie genannt haben.
Ja, absolut. Und ich ertappe mich natürlich manchmal selbst auch dabei, dass man versucht, so ein Video nach dem anderen zu dekonstruieren. Das wird nicht klappen. Da scheitert man tatsächlich dran, weil ich glaube, stündlich werden auf TikTok so viele Videos hochgeladen, wie wir ganze Jahrzehnte dann entsprechend verbreiten können. Wichtiger ist, glaube ich, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen und vielleicht auch die Bedürfnisse, die dann dahinter stecken. Also wir hatten zum Beispiel ein Thema, worüber wir uns lange unterhalten haben, ist, dass die Jugendlichen feststellen, auf TikTok sind sie mit Bildern konfrontiert. Ich nehme nochmal den 7. Oktober und den derzeitigen Krieg in Gaza, die sie in deutschen Medien nicht sehen. Sie sehen Bilder auf TikTok von Zerstörung, von Leid, die ja wirklich schrecklich sind. Und diese Bilder sehen sie nicht in den deutschen Medien. Und daraus entspinnt sich dieses Narrativ, es gäbe hier eine Einseitigkeit oder hier würde die Wahrheit ignoriert oder geleugnet werden. Und da ist es aber wichtig, sich dann dieses Video vielleicht zum Anlass zu nehmen, aber dann ausgehend davon sich auseinanderzusetzen, wie sehen denn deutsche Medienanstalten ihre Verantwortung? Welche Unterschiede gibt es vielleicht aus medienethischer Sicht zwischen arabischen, türkischen oder auch in dem Fall deutschen Sendern? Und was ist der Grund, dass bestimmte Sachen gezeigt werden oder nicht gezeigt werden? Also der Ausgangspunkt sind diese Inhalte, aber dann eigentlich schnell weg davon zu gehen und die zu dekonstruieren.
Herr Palke, schauen wir nochmal auf das, was die Grünen machen, was Sie machen auf TikTok. Ich habe mal geschaut, so Ihre Videos haben so 1000 bis 2000 Views. Sind Ihre Inhalte noch nicht populistisch genug?
Das ist genau die Funktionsweise und ich teste das selber aus. Da sind auch Videos dabei, die haben 600.000, manche haben dann irgendwie 10.000. Also es geht sehr weit auseinander und es ist auch für mich immer wieder ein Ausprobieren, was funktioniert und was nicht. Und ich möchte natürlich nicht bei TikTok anfangen zu lügen, nur der Reichweite wegen. Das wäre auch nicht richtig. Aber natürlich, man muss seine Art, wie man im Internet spricht, wie man sich auf TikTok präsentiert, massiv ändern. Mit der formalistischen Rede, wie im Deutschen Bundestag, kommt man da möglicherweise gar nicht weit, sondern muss sich sehr der Sprache, schon auch des Mediums ein bisschen anpassen, ohne, und das ist jetzt die große Herausforderung für viele PolitikerInnen, ohne dabei jetzt irgendwie merkwürdig zu werden und irgendwie gekünstelt zu sprechen.
Also cringe.
Das ist ein großer Cringe. Ich habe das Wort gerade extra vermieden, aber das ist ja am Ende der große Spagat, den wir da hinkriegen müssen, weil natürlich die Erwartungshaltung an PolitikerInnen eine andere ist. Die ist, dass wir uns gewählt ausdrücken, dass wir auf unsere Worte achten, dass wir uns der Wirkung unserer Worte bewusst sind und dann nicht in 0,2 Sekunden, wie es ja schon angesprochen wurde, eben den schnellen Take machen und die schnelle Wahrheit verbreiten, sondern das sehr, ja, damit sehr differenziert umgehen. Und das ist die Herausforderung auf dieser Plattform, der wir uns da annehmen müssen und wo wir und auch ich ehrlich gesagt gerade sehr, sehr viel lernen müssen.
Also es geht wirklich darum, das richtige Maß zwischen seriöser Ansprache, auch Inhalten und der notwendigen Emotionalisierung zu finden.
Ja, und auch, und nicht nur der Emotionalisierung, sondern auch, dass es verständlich ist, dass man eine Sprache benutzt, die in der Lebenswelt von 14- bis 18-Jährigen stattfindet und die verstanden wird. Denn wenn wir da jetzt mit Worthülsen anfangen, um uns zu werfen oder ich habe neulich irgendwie einen TikTok gesehen, da ging es um Prozentzahlen in der Wirtschaft. Ich glaube, das ist am Ende nicht das, womit man gerade irgendwie die 14-Jährigen dazu bringt, nicht weiter zu scrollen, sich das Video anzugucken. Und das ist ehrlich eine große Herausforderung.
Frau Siegert, wie haben Sie da die richtige Sprache gefunden?
Also ich glaube, das erste Mal ist es ein Irrtum, dass man eben populistisch sein muss, um irgendwie Reichweite zu bekommen. Und auch dieser populistische Einstieg oder reißerische Einstieg, das ist natürlich irgendwie ein Weg. Aber ich glaube, und das zeigen ja auch meine Inhalte, dass ich blende viele Quellen ein. Ne? Ich blende eigentlich immer meine Originaldokumente. Wenn Menschen irgendwie Nachfragen haben, dann habe ich die auch immer parat. Und ich glaube, das ist genau das Ding, diese Themen, also auch Nazi-Verbrechen werden immer auf der Plattform TikTok stattfinden. Wenn ich das nicht mache, dann machen das aber andere, die irgendwelche halbgar Wikipedia-Artikel einfach nur vorlesen. Und da soll, muss man eben da sein, ne? Fragen beantworten können, Quellen zeigen und das am besten eben in so einer Aufmachung, die auch so aussieht, wie Menschen das von der Plattform gewohnt sind.
Sie haben in einem Take, in einem Video sich beklagt über die TikToks von vielen Politikerinnen. Was missfällt Ihnen denn da vor allem, was Sie da sehen von den Parteien, von den demokratischen Parteien?
Ich glaube vor allem diese Banalität. Also natürlich gibt es, wir haben gerade angesprochen, diese Prozentzahlen aus der Wirtschaft sind vielleicht wirklich kein gutes TikTok-Thema. Aber auch junge Menschen finden ja irgendwie im politischen Geschehen statt. Und es gibt irgendwie Themen um Schule, Uni, BAföG, I don't know, die auch politisch sind, ne, und die man auch in TikToks besprechen kann. Und es ist nicht nur diese Cannabis-Legalisierung, die sehr, sehr viel in diesem TikTok stattfand.
Mit dem Blumenkohl.
Ich glaube, man muss einfach, ja, genau. Und Brokkoli, das ist wirklich, ich finde es wirklich ganz, ganz schrecklich, um nochmal das Wort zu nutzen. Leider auch cringe, aber ich glaube einfach, dass man dann auch überlegen muss, okay, wir haben da eine jüngere Zielgruppe, also meine Nutzerinnen, da ist ungefähr die Hälfte so unter 25 und natürlich hat die eine andere Sprache und andere Interessen, aber die haben Interessen, auf die muss man dann eben eingehen und dann klappt das auch.
Frau Kolleck, Sie haben sich ja auch wissenschaftlich mit der Plattform der Nutzung beschäftigt, was das auch mit Kindern und Jugendlichen macht. Sie schreiben in einem Artikel, das Besondere an TikTok sei die passive Konsumhaltung, was Informationen betrifft. Was meinen Sie damit genau?
Na, weil die meisten Kinder und Jugendlichen, also junge Menschen, das sind immer alle bis 29 so definiert, die konsumieren es einfach nur, sie schauen sich das an, ohne dass sie selber was posten oder dass sie versuchen, jetzt auch Verschwörungsideologien zu entlarven beispielsweise. Weil das ist auch eine Verantwortung, die wir alle als TikTok-NutzerInnen haben, dass wir dann eben auch darauf hinweisen, wenn falsche Informationen gepostet werden, damit eben hier auch was dagegen getan wird. Genau, also das Problem ist, dass viele sich das einfach so passiv anschauen und dadurch ganz subtil und unbemerkt beeinflusst werden. Ja, so die Macht der Videos und der Worte, die dann ganz subtil in die Identitätsbildung, Persönlichkeitsentwicklung mit einfließt. Was wir bislang noch nicht haben, sind Langzeitstudien. Also eigentlich bräuchten wir Langzeitstudien, um wirklich den Effekt von TikTok dann auch richtig zu messen. Das haben wir bislang noch nicht. Überhaupt ist die Forschungslandschaft bislang sehr dünn, muss man sagen, weil bislang es sehr wenige Studien weltweit gibt, die überhaupt TikTok-Daten nutzen oder sich dem Themenfeld TikTok zuwenden. Ja, aber wir sehen auf jeden Fall, dass es sehr plausibel ist, was das alles mit den jungen Menschen macht und wie es eben auch zu einer stärkeren Neigung zu Verschwörungserzählungen dann führt in der Praxis. Und das haben wir auch schon vor dem im Oktober
7.
letzten
Oktober.
Jahres. Genau, also das war auch schon in Bezug auf beispielsweise den Krieg in der Ukraine bemerkbar.
Sie sagen ja auch, das Ganze sei aus sozialen und mentalen Gründen bedenklich. Also Sie vermuten, dass die jungen Leute verändert.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr plausibel. Ich meine, die Datenlage dazu haben wir nicht. Dazu bräuchten wir eben Längsschnittdaten, um das jetzt eindeutig aufweisen zu können. Aber es ist sehr plausibel, dadurch, dass sie sich täglich im Schnitt eben diese 90 Minuten damit beschäftigen, wie es ja eben auch gesagt wurde. Bei Jan Böhmermann wurde ja auch dieser eine Videoausschnitt gezeigt von dem AfD-Berater, der gesagt hat, ja, man hat eigentlich 90 Minuten lang ein Fenster in die Köpfe dieser jungen Menschen, in die man hineinwirken kann und die Gehirne dann formen kann. Und dieses Fenster haben wir in den Schulen beispielsweise nicht jeden Tag von 90 Minuten. Wir haben da auf jeden Fall nicht nur eine ganz große Gefahr, sondern eine Situation, der wir uns jetzt aktuell auch stellen müssen. Denn es ist ja mittlerweile schon so weit, dass die Verbreitung von Verschwörungserzählungen unter jungen Menschen nun schon so weit vorangeschritten ist, dass wir nicht mehr alleine nur durch das Produzieren von menschenfreundlichen TikTok-Videos dagegen ankämpfen können,
Herr
sondern
Can,
eben noch mehr brauchen.
Herr Can, haben sich Ihre Schüler verändert, seit Sie TikTok verstärkt nutzen? Bemerken Sie das? Also wenn es wirklich um die mentale Verfasstheit geht.
Das kann ich jetzt hier seriös tatsächlich wenig beurteilen. Ich stelle natürlich schon fest, dass Verschwörungserzählungen weiter verbreitet sind, dass sie schneller bei den Jugendlichen ankommen und die auch entsprechend vermittelt werden. Was mir natürlich auch Sorgen macht, ist das, was wir in der Forschung immer wieder liest, also die Steigerung des Dopamin-Levels. Das wird auch Auswirkungen entsprechend auf die Jugendlichen haben, auch auf ihre Konzentrationsfähigkeit. Aber ich glaube, wichtig ist aber, um nochmal einen Gedanken von Frau Kolleck aufzugreifen, diese Fenster, die es in der Schule in der angemessenen Form noch nicht gibt, die aber tatsächlich zu schaffen und auch weiter zu öffnen. Und zwei Kollegen von mir haben tatsächlich, mittlerweile kann man sagen, war für die damalige Zeit doch recht visionär, vor 6 Jahren einen Kurs ins Leben gerufen, der heißt Glauben und Zweifeln, der uns jetzt natürlich gerade sehr hilft. Und zwar geht es darum, dass man genau den Ort schafft, den wir jetzt brauchen, ein Ort, wo man mit Jugendlichen über die Themen sprechen kann, zusätzlich zum regulären Politikunterricht und den anderen Unterrichten, in dem es um Identität geht, in dem es um Politik geht, in dem es aber auch um die Rolle von Medien und Verschwörungserzählungen geht. Und das ist etwas, was uns zum ersten Mal, insbesondere während der Corona-Pandemie, geholfen hat, wo ja nicht nur bei Jugendlichen im Übrigen, sondern auch bei vielen Erwachsenen unglaublich viele Verschwörungserzählungen geteilt worden sind. Der Ukraine-Krieg wurde genannt oder jetzt auch hier gerade nach dem 7. Oktober. Und das Entscheidende ist, dass hier es gar nicht darum geht, sich mit der Plattform auseinanderzusetzen. Vor 6 Jahren war TikTok, ich weiß gar nicht, ob es damals schon TikTok gab oder ob es nicht dieses Musical.ly war, aber das Entscheidende ist ja, in der Auseinandersetzung mit Verschwörungserzählungen mit den Jugendlichen einen Weg zu finden, dass man die Verschwörungserzählungen dekonstruiert, dahingehend zu schauen, was ist eigentlich die Funktion dieser Verschwörungserzählung, weil dann verhindert man letztendlich einem Video nach dem anderen entsprechend hinterherzulaufen, sondern versuchen Ohnmachtsgefühle, auf die Verschwörungserzählungen ja eine Antwort sind, bei Jugendlichen entsprechend zu problematisieren. Ich glaube, das hilft, um auch einen Umgang zu finden mit TikTok oder vielleicht in 2 Jahren mit der nächsten Plattform, die dann entsprechend virulent sein wird.
Also das wäre moderne Medienbildung, also Bildung von Medienkompetenz in diesem Fall.
Absolut, die beinhaltet nicht nur diese technische Seite, die ist ein großer Programmpunkt, nämlich, dass man in der Lage ist zu wissen, wie funktioniert eigentlich dieser Algorithmus, wozu führt mein Versuch der Gegenrede, nämlich dazu, dass dieser Algorithmus dadurch gefüttert wird und ich noch mehr antisemitische oder menschenverachtende Inhalte gezeigt werde. Das dazu gehört auch, dass man sensibel ist gegenüber Fake News und Desinformation, zum Beispiel auch sensibel ist, wenn reichweitenstarke Accounts, Sachen posten und trotzdem dann einen entsprechenden kritischen Blick hat und aber auch auf der emotionalen Ebene angemessen darauf zu reagieren. Und gerade wirklich diese Ohnmacht, auf die ja Verschwörungserzählungen eine Antwort bieten, aufzugreifen.
Das ist jetzt ein Kurs an einer Schule und eigentlich würden Sie sagen, das bräuchte man deutschlandweit in jeder Schule und als Pflichtfach.
Absolut. Das ist ein Kurs, den es meines Wissens nach in der Form nur bei uns an der Schule gibt und es ist einer der beliebtesten Kurse, weil tatsächlich kein anderer Kurs in der Weise auf die Lebensrealität der Jugendlichen abzielt, ausgehend von dem Interesse der Jugendlichen, sich damit auseinandersetzt. Und das Tolle ist, dass es diesen Kurs nicht erst dann gibt, wenn jetzt gerade tagesaktuell etwas passiert, wo wir alle gefordert sind, entsprechend ad hoc zu reagieren, sondern langfristig ein Fenster geschaffen wird, um nochmal Frau Kolleck zu zitieren, um auch hier eine andere wirkmächtige Gegenrede zu schaffen.
Frau Siegert, wir haben jetzt viel über Verschwörungserzählungen, auch rechtsextreme Inhalte gesprochen, die ja bei TikTok besonders präsent sind. Haben Sie selbst eine Erklärung dafür gefunden?
Also ich glaube, die Erklärung liegt hier auch in der Banalität, dass natürlich rechte, rechtsextreme Anschauungen oft versuchen, Dinge, die sehr komplex sind, sehr, sehr einfach darzustellen. Und natürlich gelingt das sehr, sehr gut in so einer kurzen Zeitspanne von einem TikTok. Und es ist aufwendig. Also ich bin auch ganz oft mit Holocaust-Relativierung, Verharmlosung konfrontiert und merke dann selber, eine Person drückt es irgendwie sogar in einem Emoji aus, ne, der quasi für Holocaust-Relativierung steht. Und ich versuche dann, das irgendwie aufzudröseln, was hinter diesem Verschwörungsmythos steckt und brauche dafür wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit. Und es ist schwierig, das in so ein kurzes, knackiges TikTok zu packen. Also ich glaube, diese Einfachheit, das schafft es sehr, sehr gut. Und dieses Lautsein, habe ich das Gefühl, ist von rechts auch sehr, sehr viel stärker als von anderen Seiten, auch aus der Mitte. Dass, also ich sehe das so, wenn unter meinem Video irgendwie 10-mal ein rechter Kommentar steht, dann kann man sich sicher sein, dass noch 20 weitere denselben Kommentar schreiben. Aber dieses positive Bestärken, das kommt eher zu wenig. Also das wirklich so, dieses Dagegenreden von rechts ist eben sehr, sehr, sehr viel stärker als die positive Bestärkung aus dem Rest der Gesellschaft.
Aber wie gehen Sie denn damit um? Also wenn Sie da 10 rechte, rechtsextreme Kommentare unter Ihren Videos haben, das ist ja auch belastend.
Absolut. Also ich muss sagen, Gott sei Dank ist so eher der Durchschnitt meiner Kommentare eher, ich sag mal, naja, also jetzt nicht unbedingt problematisch rechtsextrem, sondern eher gegen mich als Person, weil ich gendere, weil ich für diese Menschen wohl eine sehr absurde Frisur habe zum Beispiel oder, ne, also was glaube ich viele weibliche Personen im Internet immer wieder lesen müssen, Kommentare gegen das Aussehen. Der Rest ist dann aber Holocaust-Verharmlosung, wo ich aber auch ganz oft dann mit Kommentaren, mit Quellenarbeit irgendwie dagegen arbeiten kann. Klar, wenn ich aber merke, da ist kein Wunsch auf eine Diskussion gegeben, dann blockiere ich diese Menschen, lösche diese Kommentare, weil ich denen auch keine Plattform geben möchte. Ich finde das auch ganz gut, wir hatten das vorhin schon, man muss sich nicht an allem abarbeiten. Es ist auch ganz gut, oft einfach mal diese Menschen auszusperren aus seinen eigenen Videos. Und natürlich kommt es dann auch bei mir vor, dass Menschen den Holocaust leugnen oder auch verfassungsfeindliche Symbole irgendwie verwenden. Und dann zeige ich die auch bei der Polizei an.
Und hat das auch Folgen? Verfolgen Sie das dann? Also das war ja vor Monaten ein großes Thema, dass diese ganzen Anzeigen ja nicht verfolgt werden.
Also ich bekomme immer wieder E-Mails, ne, über Updates, dass es irgendwie von einem Präsidium zum nächsten geht. Tatsächlich habe ich mir das auch vorgenommen, da nochmal nachzufragen, was letztendlich dabei rausgekommen ist, weil ich möchte schon gerne wissen und es würde mich auch darin bestärken, eben weiter diese Anzeigen zu machen, dass es zumindest eine Auswirkung gibt in Form von einer Person wird kontaktiert und merkt, dass sie nicht komplett anonym im Internet auf TikTok unter meinen Videos sagen kann, der Holocaust ist ein Mythos, auch wenn es vielleicht in Anführungszeichen gar nicht so gemeint war.
Herr Palke, jetzt gibt es Versuche von NGOs, auch von ja, politischen Parteien ja auch, weniger prominenten Leuten auch, nicht rechten Inhalten mehr Reichweite zu verschaffen. Reclaim TikTok heißt das Projekt. Sie haben es selber auch schon genannt. Was halten Sie davon? Was kann das bringen?
Erstmal ist es natürlich total sinnvoll, diesen Raum auch wieder für demokratische Inhalte zu erschließen, ähnlich wie Frau Siegert das ja auch sehr, sehr erfolgreich tut, mit von einer komplett anderen Richtung kommt, aus der Erinnerungskultur, aber das ist natürlich auch Aufgabe der Parteien. Das finde ich dann schon auch wichtig, eben nicht nur, weil, wie gesagt, die Erwartungshaltung an PolitikerInnen ist eine andere. Wir sprechen anders, wir werden auch anders wahrgenommen. Wir haben manchmal auch eine schlechtere Glaubwürdigkeit, auch das muss man, glaube ich, immer wieder einpreisen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, dass viele NGOs dabei sind. Aber, und da müssen wir, glaube ich, jetzt einfach sehr aufpassen, dass das nicht nur so ein One-Hit-Wonder wird und alle jetzt auf TikToks irgendwie 4 Wochen lang lustige Videos machen, sondern dass wir permanent dabei bleiben und das, wie gesagt, für uns auch als einen neuen Standard, als eine neue Standardplattform sehen, auf der wir aktiv sein müssen. Und das heißt ja nicht, dass man die Plattform nicht mehr kritisieren darf, aber wir müssen eben dort auch stattfinden.
Frau Kolleck, was halten Sie denn davon? Ist das sinnvoll oder netter Versuch, aber zum Scheitern verurteilt?
Welcher Punkt jetzt? Sorry.
Reclaim TikTok. Dieses Projekt halt TikTok halt für andere Inhalte, anderen Inhalten dort mehr Reichweite zu verschaffen.
Nee, es ist auf jeden Fall ein extrem wichtiger und guter Ansatz. Also es ist extrem wichtig, dass auf TikTok eben ja das unterschiedliche Meinungsspektrum besser abgebildet wird und vor allem viel mehr Vorbildvideos dann auch gezeigt werden. Und man kann eben TikTok ja auch extrem gut nutzen, wie wir jetzt ja schon an vielen Beispielen gehört haben, nämlich genau, wenn es an die Gedenkarbeit geht beispielsweise. Ich meine, die Generation, die der Holocaust-Überlebenden, die stirbt jetzt aus, immer weiter und es gibt immer weniger Personen, die dann eben auch darüber berichten können. Also müssen wir all diese Erinnerungen festhalten und per Video ist es natürlich noch viel eindrücklicher als jetzt in der Schriftform. Von daher können wir da eben auch das Potenzial nutzen, das uns TikTok bietet. Aber es ist natürlich die Schwierigkeit, dass wir kaum gegen diesen Strom ankommen, an ja auch antifeministischen, menschenverachtenden, rassistischen Äußerungen und InfluencerInnen, die eben auf TikTok enorm präsent sind. Das sind ja, ist ja nicht nur die AfD, das sind nicht nur Hoss und Hops, sondern das ist ja die Mehrzahl der einflussreichen InfluencerInnen, die wirklich menschenverachtende Videos und Inhalte hier postet. Und ja. Also warum, da muss ich auf jeden Fall was tun.
Warum ist das eigentlich so? Also wir haben verschiedene prominente Plattformen, wo unterschiedlichste Inhalte präsent waren. Verschwörungsmythen ja, aber doch nicht in dieser Massivität, auch dieser Rechtsextremismus, wie das jetzt bei TikTok ist. Welche Erklärung haben Sie dafür? Das kann ja nicht nur an den Social-Media-Strategen der AfD liegen.
Nee, eben genau. Die AfD ist natürlich nicht alleine dafür verantwortlich. Wir sehen es ja auch international. Das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern auch in allen anderen Ländern der Welt. Und eine Erklärung ist natürlich, dass mit solchen menschenverachtenden und auch verschwörungserzählerischen Inhalten viel mehr Aufmerksamkeit erzeugt werden kann, weil sie eben ein sehr einfaches Bild zeigen von der Welt und sehr einfache Erklärungen und auch eine Orientierung bieten in einer Situation, jetzt gerade nach der Covid-19-Pandemie, in der sich eben viele verloren fühlen in der Welt und abgehängt fühlen auch in der Welt. Zudem sind diese Videos extrem emotional und schüren Angst. Und Angst ist eben eins der stärksten Emotionen in der Menschen. Von daher stoßen sie hier eben auch psychologisch auf das Interesse der Menschen, ja. Und zwar einfacher und besser als jetzt beispielsweise Videos, die jetzt aufklären wollen und positiv aufklären wollen, beispielsweise über politische Sachverhalte.
Das Ganze hat
noch
ja wirklich...
Noch dazu haben wir eben hier auch genau dieses ganze Antifeministische. Das greifen ja nicht nur InfluencerInnen wie jetzt Andrew Tate oder so auf, die eben ja wirkliche selbsterklärte Frauenhasser sind, sondern es greifen ja auch Frauen selbst auf, die dann eben sich zeigen in einem sehr traditionellen Rollenbild nur zu Diensten des Mannes und zeigen, wie glücklich sie doch in diesem Leben sind. Ich glaube, dass sie damit eben auch so eine Extreme ansprechen, nämlich dass sich viele abgehängt fühlen von der Gesellschaft, von der Politik und das Gefühl haben, sie haben in der Welt, in unserer Gesellschaft, wie sie gerade besteht, nicht so ihren eigenen Ort gefunden und müssen deswegen eine Rolle finden, die jenseits der modernen Gesellschaft irgendwo liegt.
Herr Palke, bei aktuellen Umfragen, das Ganze hat ja auch wirklich ganz konkrete Folgen. Zur Europawahl liegt die AfD bei den Erstwählern gleich auf mit der SPD bei 14% bei den Erstwählern. Haben Sie mit Ihrer Social-Media-Strategie versagt?
Das ist eine sehr absolute Beschreibung. Ich glaube, nein, versagt nicht. Aber ich glaube, wir hätten einiges besser machen können. Das muss man sich auch eingestehen. Jetzt werden Wahlergebnisse nicht nur bei TikTok erzeugt. Das findet natürlich auch zu Hause statt. Es gibt auch unter Älteren, unter der vielleicht Elterngeneration eine höhere Zustimmung zur AfD. Auch das überträgt sich ein Stück weit mit auf die Kinder. Es ist am Ende, glaube ich, multikausal. Aber wie gesagt, ich glaube, wir hätten da einiges anders machen können. Und vielleicht, ich fand das gerade ganz spannend, also zum Grund, weshalb die AfD dort so früh auch so groß und aktiv war, da würde ich vielleicht mal eine Parallele ziehen, nämlich zu Telegram. Das ist ein ähnlich unreguliertes oder unregulierbares Medium, bei dem wir aber diese Tendenz Reclaim Telegram überhaupt nicht hatten, sondern das sehr denen überlassen haben. Es gab dort die Channels, von denen wir wussten, die wir beobachtet haben. Vielleicht erinnern wir uns noch, als die Tagesschau plötzlich auf TikTok präsent war und sich dort einen Account gemacht hat, da gab es einen Aufschrei, da gab es eine große Diskussion über alle Parteien hinweg, außer der AfD, wie das denn sein könne, dass man jetzt bei so einem zweifelhaften Medium auf einmal einen Account eröffnet, als öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und ich glaube, da ist einfach die Hürde für die AfD eine andere, eine geringere, dort aktiv zu sein, weil es eben unregulierter ist als zum Beispiel Instagram und die Reels dort. Und etwas mehr dieses natürliche Habitat für die AfD und ihre Vorfeldorganisation darstellt.
Ich möchte eine Mail eines Hörers hier mit einbringen. Joachim Frank schreibt uns, TikTok müsse verboten bzw. stark zensiert werden. Frau Siegert, Sie als TikTokerin, was sagen Sie? Ist das ein Punkt? Müsste man da stärker rangehen?
Also ich bin ganz klar der Meinung, nein. Ich finde auch diese Regulierungen von außen, ne, wir wissen, dass ja auch TikTok selbst als Plattform jetzt die Reichweite von Herrn Krah von der AfD deutlich eingeschränkt hat bis zur Wahl. Und ich finde das schon echt ein bisschen lächerlich, dass das unsere einzige Idee ist, irgendwie auf dieser Plattform dem was entgegenzusetzen. Also natürlich sollte Falschinformationen irgendwie, das sollte besser eingegriffen werden, Verschwörungsmythen, die geteilt werden, das muss natürlich reguliert werden. Und natürlich kann eben nicht, nur weil jetzt plötzlich alle auch demokratischen Parteien eine Mega-TikTok-Strategie haben, ist nicht auf alles auf einmal wieder gut. Ich glaube, ein ganz wichtiger Bestandteil davon muss eben auch diese Medienpädagogik sein, die auch Herr Chan angesprochen hat. Also, dass das einfach viel, viel früher schon ein ganz großer Bestandteil ist, auch im Schulunterricht zu unterrichten, wie erkennt man denn, aus welchem Lager Inhalte kommen, ob sie echte Quellen nutzen, ob sie sich auf Verschwörungsmythen beruhen. Ich glaube, das ist wirklich eigentlich der allerwichtigste Pfeiler, denn wenn TikTok weg ist, dann, glaube ich, geht das ganze Problem, sage ich jetzt mal, einfach nur woanders hin.
Auf eine neue Plattform.
Ja, ganz bestimmt, mit einem vielleicht noch besseren Algorithmus.
Herr Can, man kann das Ganze ja auch produktiv nutzen. Wir haben es ja auch schon ein bisschen angedeutet im Unterricht. Findet das auch bei Ihnen statt? Also nutzen Sie produktiv TikTok-Accounts? Arbeiten Sie damit? Empfehlen Sie Schülerinnen und Schülern etwas?
Durchaus, weil TikTok ja wirklich eine sehr spannende und auch zugeben auch wirklich eine lustige Plattform ist, bei der man aber auch viel lernen kann. Also der Account hier von Frau Siegert, keine Erinnerungskultur, den empfehle ich jedem, der es wissen möchte oder es nicht wissen möchte, weil dieser Account es schafft, mit den Sehgewohnheiten, die TikTok letztendlich anbietet, voraussetzt, da ein ernstes Thema entsprechend aufzuarbeiten, sodass man relativ kurz einen Einblick in komplexe, aber auch tagesaktuelle Diskussionen bekommt. Ob dann die Jugendlichen das darüber hinaus in ihrer Freizeit weiter nutzen, das kann ich jetzt in der Form nicht beurteilen. Vielleicht kommen sie nochmal drauf zurück, wenn sie für bestimmte Themen lernen wollen. Aber wir haben ja Gott sei Dank tatsächlich einige Akteure, die schon seit längerem im Übrigen vor diesem Hashtag aktiv waren. Die Amadeo-Antonio-Stiftung ist da schon seit längerem aktiv. Das Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz oder die Anne-Frank-Bildungsstätte. All das Träger, die nämlich die Arbeit gemacht haben, die an anderer Stelle versäumt worden ist, nämlich rechtzeitig auf dieser Plattform zu sein, weil eben die Jugendlichen dort sind und hier das Feld nicht den Rechten zu überlasten. Ich würde mit Frau Siegert zumindest in einer Sache nicht ganz mitgehen. Ich finde, die Regulierung ist eine Notwendigkeit und TikTok sollte sich da nicht so sehr aus der Verantwortung stehlen. Angesichts der unglaublichen Virulenz des Hass, das man jetzt seit einiger Zeit dort verfolgt, es ist nicht der einzige Weg. Und wenn TikTok nicht irgendwann da ist, dann gibt es eine nächste Plattform. Das haben wir ja schon gesagt. Aber Schule kann letztendlich nicht die Probleme beheben, die letztendlich eine gesellschaftliche Ursache haben und auch nicht dagegen angehen, was letztendlich technisch bei den Jugendlichen in der Form unreguliert landet. Deswegen, ich meine, wir sehen es ja bei Twitter, was passiert ist, seitdem Elon Musk die Abteilung, die dafür zuständig war, entsprechend besser zu moderieren, seitdem das abgebaut wurde. Das ist ein überflutet von Hassrede, insbesondere von Antisemitismus, aber nicht nur. Und ich finde, da gibt es Möglichkeiten und das fehlt mir so ein bisschen in der Diskussion, dass wir TikTok da durchaus mehr in die Verantwortung nehmen müssen.
Gerade hat ja die EU ein Ermittlungsverfahren gegen TikTok eingeleitet. Begründung unzureichender Jugendschutz. Ist das ein Weg aus Ihrer Sicht?
Ja, alles, was da in irgendeiner Art und Weise hilft, nicht diese Plattform zu verdammen, darum geht es mir nicht. Ne? Ich nutze sie selbst zwar passiv und sie hat entsprechende Vorteile und es gibt ja einen Grund, warum Jugendliche das machen. Ja, es ist ja nicht primär, weil sie nach Verschwörungserzählungen auf der Suche sind, sondern es ist eine Plattform, die sie unterhält, aber wo sie auch in der Lage sind, sich kreativ auszutoben. Und ich habe auch einige Jugendliche, die haben Hunderte und einige sogar Tausende Follower. Und das ist etwas, was man akzeptieren muss. Das ist etwas, was auch Eltern, so schwer es fällt, dann auch wirklich akzeptieren muss, die Attraktivität von Social Media oder auch einer Plattform wie TikTok. Aber wir haben natürlich schon auch eine Verantwortung, die Jugendlichen zu begleiten. Schule hat eine Verantwortung, die Jugendlichen in der Form medienkompetenter zu machen. Aber Politik hat natürlich dann auch die Verantwortung, hier entsprechend darauf einzugehen und diesem unregulierten Hass einen Riegel vorzuschieben.
Ich möchte einem ersten Hörer die Möglichkeit geben, sich an unserer Diskussion zu beteiligen. Herrn Anzoff, 24 Jahre alt, Student. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag. Danke, dass ich da sein darf.
Wie nutzen Sie TikTok?
Ich muss tatsächlich gestehen, ich nutze TikTok gar nicht.
Okay.
Vielleicht bin ich da schon ein bisschen zu alt für, weiß ich nicht. Ich sehe TikTok als Plattform unheimlich kritisch, gerade wegen dieser engen Beziehungen auch zu China und zum Staat und so weiter. Und habe den Schritt nicht mitgemacht, aber es ist ja, das habe ich auch in den Jahren davor mitbekommen, eigentlich so eine Entwicklung gewesen, dass quasi die Jugend sich immer eine neue Plattform sucht und dann war das irgendwann mal Facebook, dann haben da eher die anderen Altersgruppen irgendwann übernommen, die Jugend ist dann zu Instagram abgewandert und so weiter. Ich glaube aber gar nicht, dass die Plattform an sich das zentrale Problem ist, sondern ich glaube, dass wir ein unheimlich tief sitzendes politisches Problem haben, dass wir in Deutschland auch ein Demografieproblem haben vor allem, also dass sehr viel Klientelpolitik gemacht wird und eben nicht für junge Leute, sondern eher für die wählerstarken Altersgruppen, sage ich mal, und dass mehr und mehr Jugendliche und junge Erwachsene sich davon auch irgendwo abgehängt fühlen und dass man eben auf der einen Seite sehr über Köpfe hinweg von jungen Leuten Dinge entscheidet, dass ja, da die Stimmen zu wenig gehört werden und ja, man so mit plumpen Vorwürfen, sage ich mal, konfrontiert ist, wie ja, die Jugend interessiert sich nicht für Politik oder die Jugend ist zu faul, weil sie jetzt irgendwie arbeitsmarkttechnisch mal in einer anderen Position ist, als das vielleicht die Boomer-Generation waren zum Beispiel. Und dann auf der anderen Seite aber, wenn dann junge Leute, ich sag mal auch sicherlich ein Stück weit aus Protest, sich für populistische Positionen einspannen lassen oder sowas, dann sind es natürlich auch wieder die bösen Jugendlichen, die irgendwie nicht differenzieren und den falschen Leuten hinterherlaufen. Mhm. Und meiner Meinung nach muss man einfach anerkennen, dass wir da in Deutschland ein politisches Problem haben, die Leute mitzunehmen. Und das sieht man auch nicht nur jetzt bei der Jugend oder so, sondern das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also die AfD ist ja nicht nur bei den jungen Leuten stark, sondern auch in den älteren Altersgruppen.
Ja, vielen Dank, Herr Ansdorf. Ich möchte das an den Politiker in unserer Runde weitergeben. Julian Paalke von den Grünen. Machen Sie einfach zu wenig für die junge Generation?
Es ist tatsächlich gar nicht immer so leicht. Ich bin jetzt auch noch nicht ganz, ich bin jetzt Anfang 30, aber.
Ja, Sie sind selber ein junger Politiker, völlig klar.
Also für ein politisches Leben wahrscheinlich jung, aber ich bin seit 14 Jahren wahlberechtigt und gehöre mit zu den Jüngsten im Deutschen Bundestag und ich halte das für einen Systemfehler. Also der Deutsche Bundestag jetzt ist der jüngste Deutsche Bundestag, den wir hatten und der war bei seiner Zusammenkunft das erste Mal knapp unter 50 Jahren im Altersdurchschnitt. Wir Grüne sind die jüngste Fraktion, da bin ich total froh drum, aber selbst wir schaffen es nicht ganz, den Altersdurchschnitt in der Bevölkerung wieder zu spiegeln, weil nämlich 30% der Menschen unter 30 sind. Und das sind bei der CDU, waren es glaube ich 3 Abgeordnete zu Beginn der Legislatur. Und da müssen wir glaube ich alle irgendwie uns auch eingestehen, nee, wir schaffen es nicht, Politik auch für junge Menschen und auch von jungen Menschen machen zu lassen. Das sollte eine Motivation sein. Ich hoffe auch, dass wir diese Bewegung, die wir auch durch Fridays for Future hatten, dass es eine sehr große öffentliche Auseinandersetzung von der Jugend getrieben gab, dass sowas vielleicht auch zu anderen Themenkomplexen, aber immer wieder auch mal aufkommt, weil es eben auf einmal auch eine sehr große Sichtbarkeit und Relevanz eben genau für diese Themen schafft und es dann uns ehrlicherweise auch leichter macht, das politisch mit umzusetzen, vor allem den Jüngeren, die noch nicht so lange dabei sind.
Frau Kolleg, würden Sie Herrn Ansdorf auch zustimmen, dass wir eher ein politisches Problem haben als ein mediengetriebenes Problem durch TikTok?
Nee, ich denke, wir haben beides. Und da würde ich auch Frau Siebert widersprechen. Denn wir sehen ja ganz eindeutig, dass die Plattform massiven Einfluss, also sehen wir nicht eindeutig, aber das liegt auf der Hand, weil wir wissen, die Sozialisation ist das Leben lang nicht abgeschlossen. Und alles, womit sich die jungen Menschen oder auch ältere Menschen beschäftigen, hat unmittelbar eben auch einen Einfluss auf ihre politischen Einstellungen und auf ihre Identität. Wir wissen, dass TikTok hier extrem einflussreich ist und natürlich auch politische Einstellungen und Identitäten hier mitformt. Und wir wissen, dass TikTok überschwemmt ist mit Verschwörungserzählungen, mit Falschinformationen und mit rechtsradikalem, rassistischen, frauenfeindlichen Gedankentum. Von daher haben wir hier wirklich eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen und wo wir nicht nur allein auf Eigenverantwortung setzen können und einfach nur sagen müssen, ja, da ist ein politisches Problem, deswegen können wir eigentlich nichts machen an der Stelle, sondern die Plattform selbst hat natürlich selbst auch eine Verantwortung. Und dass es nicht klappt bisher, dass es bislang nur eine Farce ist, dass beispielsweise irgendwelche Accounts gesperrt werden, wie von Herrn Krah oder von Hoss und Hopp oder von anderen, das ist ja, entspricht ja nicht der Realität, weil die Videos sind ja trotzdem weiter auf der Plattform extrem prominent, dadurch, dass sie eben von anderen repostet werden, dadurch, dass die AfD und ja auch ja, Influencer wie Hoss und Hopf eben eine ganz ausgefeilte Strategie haben, in denen sie nämlich etliche andere dazu anregen, ihre Videos weiter zu reposten. Von daher verschwinden die nicht einfach bei TikTok und TikTok tut da auch nichts. TikTok tut auch nichts, wenn man auf Verschwörungserzählungen hinweist, wenn man auf falsche Informationen hinweist. Das behauptet die Plattform, aber da passiert nach meiner Kenntnis und nach der Erkenntnis anderer WissenschaftlerInnen leider ganz oft gar nichts von TikTok. Und wir würden auch nicht zulassen, dass rechtsradikale Werbung beispielsweise auf der Straße aufgestellt wird oder frauenfeindliche Werbung auf Schulhöfen aufgestellt wird. Das würden wir auch nicht, da würden alle laut aufschreien. Aber dass TikTok nun mittlerweile zur Realität gehört von ganz vielen Menschen in Deutschland oder weltweit, das heißt, dass es das Gleiche ist wie die Straße. Es ist ja dann die digitale Straße, auf der hier geworben wird und da müssen wir eingreifen. Also dass hier eben ganz subtil Einfluss genommen wird auf unglaublich viele Menschen, die hier überzeugt werden. Da muss nicht nur über Medienbildung, Medienbildung ist hier ganz elementar und ganz zentral, das muss natürlich ausgebaut werden, sowohl in der Schule als auch in der Lehrkräfteausbildung als auch darüber hinaus. Aber TikTok selbst als Konzern muss hier auch stärker durchgreifen und das ist in der Realität bislang leider nicht ausreichend passiert oder eigentlich gar nicht passiert, um es jetzt nochmal drastisch zu formulieren.
Ja, aber was müsste denn da passieren und wer müsste da tätig werden, wenn es der Konzern selber nicht ist? Also in die US-Regierung denkt ja jetzt über ein Verbot nach, es wird darüber diskutiert. Sollte das in der EU auch, sollte man zumindest damit drohen, damit sich was ändert? Was würden Sie da vorschlagen?
Naja, also so, ich bin keine Juristin, aber nach allem, was ich weiß, ist es nicht möglich, TikTok in der EU zu verbieten. Von daher ist natürlich erstmal die Frage, gibt es überhaupt die Möglichkeit? Das müssen jetzt Juristen beantworten und da kenne ich bisher nur die Antwort, nein, es gibt gar nicht die Möglichkeit, dann brauchen wir nicht drüber reden. Aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, hier regulativ einzugreifen und Inhalte stärker zu kontrollieren und stärker auch zu verbieten. Und zwar von TikTok selbst. TikTok selbst muss hier einfach den Content viel stärker auch beobachten und Verantwortung dafür übernehmen. Aber auch die UserInnen, die darauf hinweisen. Und dann muss TikTok auch durchgreifen, wenn nämlich Falschinformationen entlarvt werden, dann diese eben auch zu entfernen. Und zwar nicht nur einzelne Accounts, sodass dann die Videos weiter im Netzwerk dominant sind, sondern eben dann Videos auch konsequent.
Ja. Herr Palke, was sagen Sie? Also muss TikTok stärker reguliert werden?
Ja, in jedem Falle. Das fällt etwas schwerer als bei anderen Plattformen. Bei Facebook und Instagram beispielsweise ist es einfacher oder auch Twitter zum Beispiel, weil es Plattformen sind, die in den USA ansässig sind. Das ist bei TikTok nun mal gerade anders und da haben wir ein ähnliches Problem wieder wie bei Telegram, wo wir zeitweise gar nicht wussten oder wo europäische Staaten auch gar nicht wussten, wo sie eigentlich die Briefe hinschicken, ob die dort ankommen und ob die gelesen werden, wenn es um solche Verfahren geht. Das ist ein ganz, ganz grundlegendes Problem. Ich habe große Erwartungen an den Digital Services Act, der jetzt in Kraft getreten ist, über den jetzt ja eben auch dieses förmliche Verfahren gegen TikTok eingeleitet wurde und hoffe, dass sich daraus auch etwas ergibt. Ich halte den DSA erstmal für relativ schlagkräftig, aber er muss es jetzt eben auch beweisen, nämlich dann, wenn TikTok die Anforderungen der Europäischen Kommission eben nicht erfüllt. Und dann erwarte ich auch in jedem Falle ein sehr entschiedenes Durchgreifen, damit diese Plattform eben nicht einfach irgendwie da als unregulierter rechtsfreier Raum weiter existieren.
Herr Can, haben Sie das Gefühl, dass in der Gesellschaft, in der Politik angekommen ist, wie gefährlich TikTok ist, sein kann für die Demokratie?
Zumindest mehr, als es vor einiger Zeit noch der Fall war. Ich glaube, dazu zählte vor allen Dingen, also beim Ukraine-Konflikt hatte man das, der 7. Oktober hat, glaube ich, durchaus auch nochmal die Notwendigkeit auch für diese Regulierung deutlich gemacht. Oder jetzt auch natürlich auch mit der zunehmenden Präsenz von Rechtsextremismus oder rechtspopulistischen Positionierungen. Ich glaube, es ist aber noch ein weiter Stück, damit tatsächlich alle auch erkennen, dass TikTok weit mehr ist als das, als dass es mal gestartet ist, nämlich eine Plattform, wo man vor allen Dingen irgendwie musikalisch unterwegs ist, wo man tanzt, wo man entsprechende Schminktipps abholt. Das ist es weiterhin, aber es ist ja tatsächlich viel mehr geworden. Und wenn diese Einsicht noch weiter greift, dann habe ich die Hoffnung, dass dann tatsächlich auch eine Notwendigkeit wächst, hier nochmal entsprechend weiter einzugreifen.
Und damit sind wir am Ende unserer Diskussion angekommen. Die TikTok-Nutzung von Kindern und Jugendlichen und die Konsequenzen, das war heute unser Thema. Vielen Dank an die Bildungsforscherin Nina Kolleck, Julian Palke, Bundestagsabgeordneter der Grünen, Mehmet Can, Politik Lehrer am Campus Rüdlin-Bernil-Neukölln sowie Susanne Siegert, die auf TikTok über NS-Verbrechen und neue rechte Phänomene postet. Ich bin Manfred Götzke. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und Ihnen noch einen schönen sonnigen Samstag.